erleben Sie unseren neuen Hyundai Showroom im Autohaus am Rüsterbaum in Ingelheim.
Es ist der größte Vermisstenfall, die größte Suchaktion der noch jungen deutschen Nachkriegsgeschichte. Im Jahr 1964 wird erst Wiesbaden, dann, ich glaube, das kann man sagen, ganz Deutschland von dem Fall Timo Rinnelt erschüttert. Es ist die Geschichte eines vermissten Kindes, die sich zu einem Erpressungs- und schließlich zu einem tragischen Mordfall entwickelt.
Abgrundtief. Der True Crime Podcast der VRM.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Abgrundtief. Wir sprechen hier immer über echte Verbrechen, die sich in unserer Region ereignet haben, deren Tragweite häufig und so auch heute aber über das lokale Entsetzen hinausgeht. Mein Name ist Thomas Schmidt, ich bin Digitalreporter bei der VRM und der Host dieses Podcasts. Und für diese Episode begeben wir uns in das Jahr 1964. Der sogenannte Tonkin-Zwischenfall startet eine neue Stufe im Vietnamkrieg. Der sowjetische Präsident Nikita Chruschtschow wird überraschend abgesetzt und in den USA wird ein Gesetz gegen die Rassentrennung unterzeichnet, das schwarzen Amerikanern die gleichen Rechte einräumen soll, wie sie die weißen Amerikaner haben. Und in Wiesbaden, da spielt der kleine Timo mit einem Freund in einem Hof. Der Siebenjährige wohnt mit seinen Eltern in der Wilhelmstraße. Die Familie war erst 1959 aus der DDR nach Deutschland in die BRD umgezogen. Schon dort, genauer gesagt in Bautzen, betrieb Vater Joachim Rinnelt ein Antiquitätengeschäft. In der Wiesbadener Wagemannstraße 37, wo heute eine Optikerin niedergelassen ist, betrieb Rinnelt nach dem Umzug dann auch ein Antiquitätengeschäft. Und wie gesagt, unweit davon in der Wilhelmstraße 17, da wohnt die Familie zu dieser Zeit. Auch am Donnerstag, den 13. Februar 1964. Kein besonderer Tag eigentlich. Timo spielt mit einem etwas älteren Freund. Sie bleiben aber nicht lange auf dem eigenen Grundstück, sie verschlägt es irgendwann auch in den Nachbarhof. Soweit nicht ganz ungewöhnlich, die Eltern achten eigentlich immer sehr darauf, ihrem Kind immer wieder einzureden, nicht mit Fremden mitgehen, immer aufpassen und so weiter. Was man als Eltern halt so machen kann, ohne das Kind jetzt direkt einzusperren. Timo soll ein sehr aufgewecktes Kind gewesen sein, so berichten es die Eltern. Naja, zurück zu diesem Donnerstag. Timo und sein Freund werden irgendwann aus dem Nachbarshof, in dem sie spielen, weggeschickt. Einem Anwohner sind die Kinder zu laut und sie sollen lieber woanders spielen gehen. Und das tun sie dann auch. Ich spreche übrigens die ganze Zeit nur von einem Freund und kenne keinen konkreten Namen, weil dieser Freund der Polizei und auch den Eltern nicht bekannt ist. Nicht bekannt ist auch, was nach 17 Uhr passieren wird. Zu dieser Uhrzeit wird Timo ein letztes Mal gesehen, vor dem Wohnhaus der Eltern in der Wilhelmstraße 17. Und recht früh haben die Eltern ihr Kind dann auch vermisst gemeldet. Da mag manch einer sagen, das ist ein bisschen übervorsichtig, hysterisch, aber wer Timo kennt, der glaubt einfach nicht, dass das Kind einfach weggelaufen ist. Es gibt auch in der Vergangenheit keinen Vorfall, der in eine ähnliche Richtung geht und die Eltern machen sich sehr früh Sorgen, weil da scheint irgendetwas nicht zu stimmen. Immerhin ist das Kind ja auch erst 7 Jahre alt. Und auch die Polizei nimmt die Meldung gleich ernst. Schon gegen 20 Uhr noch am gleichen Tag sucht die Polizei nach Timo. Hunde werden auf seine Fährte angesetzt und Funkstreifen schwärmen aus. Aber statt ihren Jungen genauso bald wieder in den Armen halten zu können, wird es für die Eltern eine quälend ungewisse lange Nacht. Die Beamten finden keine Spur von dem Jungen. Aber damit ist die Suche natürlich längst noch nicht am Ende. Im Gegenteil. Tags drauf suchen die Polizisten unter anderem die Kanalschächte in der Wilhelmstraße ab. Es könnte ja sein, dass Timo dort aus Neugierde oder warum auch immer reingeraten ist und nun nicht wieder rausfindet. Zusätzlich fahren Lautsprecherwagen durch die Stadt. Auch durch die Siedlungen der Amerikaner. Dort, wo die in Wiesbaden stationierten Soldaten mit ihren Familien leben. Denn Timo hatte auch amerikanische Freunde. Vielleicht ist er auch dort zu finden, aber auch in Heinerberg und Aukam bleibt die Suche erfolglos. Der Wiesbadener Kurier veröffentlicht ein Foto des Siebenjährigen, beschreibt ihn und die Kleidung, die er bei seinem Verschwinden trug, ganz genau. 1,20 Meter groß, kräftig, dunkelblondes, nach vorne gekämmtes Haar. Links oben und unten fehlen ihm die ersten Backenzähne. Zuletzt war er mit einem blauen Rollkragen-Niki und einem dunkelgrünen Pullover, einer braunen Korthose und hellblauen Halbschuhen bekleidet. Erstmals wird auch im Fernsehen ein Suchaufruf gesendet. Parallel dazu sucht die Polizei weiter auch selbst nach Timo. Die Wasserschutzpolizei sucht auch in den beiden Weihern in der Nähe, am Warmen Damm und im Kurpark nach ihm. Auch dort findet man nichts, aber so richtig ausschließen, dass da noch etwas auf dem Grund zum Vorschein kommt, kann man wohl auch nicht. Deshalb wird der Weiher am Warmen Damm sogar komplett geleert, das Wasser wird abgepumpt. Jetzt kann man zumindest mit Gewissheit sagen, dass der kleine Junge dort nicht ertrunken oder versunken ist. Und auch aus der Luft sucht man nach Timo. Und auch hier vermelden die Piloten des Hubschraubers, dass sie nichts gefunden haben. Aber es gibt immer wieder Hoffnungsschimmer. Nachdem öffentlichkeitswirksam nach Timo gesucht wird, meldet sich eine Frau, die den Jungen in Frankfurt gesehen haben will. Und nicht nur das, sie hat auch mit ihm gesprochen. Da wusste sie allerdings noch nicht, dass der dringend gesucht wird. Er soll die Frau gefragt haben, wie er am schnellsten zurück nach Wiesbaden komme und habe bei ihr nach 3 Mark gefragt, die Frau ihm aber nicht gegeben hat. So hat sich die Frau dann nichts weiter dabei gedacht, bis sie abends den Fernseher einschaltet und das Bild von Timo Rindl zieht. Sie ist sich sicher, das war der kleine Junge, der sie heute nach 3 Mark und dem Weg nach Wiesbaden gefragt hat. Timos älterer Bruder, gepackt von diesem neuen Hoffnungsschimmer, fährt sofort nach Frankfurt. Zuerst zu der Frau. Er zeigt ihr dann noch ein paar Bilder, ob das auch wirklich Timo war, und ja, die Frau ist sich 100%ig sicher. Er hatte auch ein großes Plakat mit einem Bild von Timo dabei und sucht den ganzen Nachmittag nach seinem Bruder, spricht Passanten an, und auch die Polizei sucht jetzt verstärkt auch in Frankfurt nach dem 7-Jährigen. In Wiesbaden hingegen läuft neben der Suche nach Timo vor allem auch die Suche nach dem Jungen, mit dem er unterwegs war. Und die Polizei appelliert an die Wiesbadener: Schaut doch mal bei euch nach. Timo ist auch mal in Kellern unterwegs gewesen, die unterirdisch miteinander verbunden sind. Wie ist es mit Dachböden, Abstellkammern, Mansarden und Schuppen? Doch noch immer ergeben sich für die Polizei keine neuen Anhaltspunkte. Nichts, was einem dem Vermissten einen Schritt näher bringen könnte. Nächster Tag, 18. Februar 1964. Ein neuer Tag, eine neue Idee. Die Polizei sucht das Wellritztal ab. Sie müssen irgendetwas tun. Kinder kommen auf die sonderbarsten Ideen, sagt ein Kripo-Beamter. Vielleicht war es dem 7-Jährigen eingefallen, Tom Sawyer zu spielen. Ohne es vorher anzukündigen und so dem Jungen oder dem, der etwas mit seinem Verschwinden zu tun gehabt haben könnte, die Chance auf Flucht zu geben, kesseln die Polizisten den Bereich ein, in dem sie nach Timo suchen wollen. 150 Polizisten, 6 Pferde und 3 Hunde starten um 12.30 Uhr mit der Suche. Gärten, Gartenhäuser, Gebüsche, teilweise knöcheltief durch den Schlamm, durchforsten die Beamten das Gebiet. Nach etwa 4,5 Stunden kehren die Suchtrupps zurück. Durchgefroren, verdreckt und resignierend, auch bei dieser Riesenaktion findet sich keine Spur zu dem vermissten Jungen. Neben dem Weiher am Warmen Damm wurde mittlerweile auch der an der Dietenmühle im Walkmühltal und im Kurpark ausgepumpt. Timo wurde darin nicht gefunden. Und auch in Frankfurt hat weder Timos Bruder noch die Polizei Erfolg. So ist dann auch der Stand, den der Wiesbadener Kurier in seiner Ausgabe vom 19. Februar 1964 durchgibt. Doch nur 2 Tage später wechselt die Tonalität in der Überschrift. 6-jähriger Timo von Erpressern entführt. Aber was war passiert? Wie die Polizei mitteilt, ist bereits am Dienstag, den 16. Februar, bei den Eltern von Timo ein mysteriöser Brief eingegangen. Darin befand sich ein kleiner Schlüssel. Schnell wird klar, das ist ein Schließfachschlüssel zu einem der Fächer, die man an großen Bahnhöfen findet. Genauer gesagt, zu Fach 320. Sofort prüfen die Eltern, ob sich in Wiesbaden ein Schließfach befindet, zu dem der Schlüssel passt. Da es dort aber nur relativ wenige Fächer gibt, versuchen es die Eltern in Frankfurt. Immerhin scheint Timo laut der Augenzeugin ja dort gewesen zu sein, und plötzlich macht es Klick. Timos Mutter bricht weinend zusammen. Es öffnet sich tatsächlich ein Schließfach, der Schlüssel passt, und die besorgten Eltern finden darin einen der Schuhe, die Timo zuletzt getragen hat, als er sich am 13. Februar zum Spielen nach draußen begeben hat. Aber das ist nicht der einzige Inhalt des Schließfachs. Sie finden darin auch einen Zettel, auf den jemand aus der Zeitung ausgeschnittene Buchstaben aufgeklebt hat. Ein klassischer Erpresserbrief, so wie man ihn aus Filmen kennt. Darauf steht nicht viel, lediglich die Aufforderung 15.000 D-Mark Lösegeld. Und dann noch der Zusatz: keine Polizei. Die Eltern alarmieren die Polizei trotzdem. Der Fall nimmt damit eine drastische Wendung, aber statt das Wissen direkt weiterzugeben, erhalten die Beamten den Anschein aufrecht, man suche nach dem Jungen, der weggelaufen ist. Der oder die Entführer sollen nicht wissen, dass Timos Eltern die Polizei informiert haben. Und ein bisschen schwingt bei den Suchaktionen, die bis zum Gang an die Öffentlichkeit ja weiterlaufen, auch die Hoffnung mit, dass man das Versteck der Entführer so ausfindig machen kann. An die Öffentlichkeit geht die Polizei aber erst, als eine Zeitung aus Frankfurt entgegen jeder Absprache doch über die Entführung berichtet. Denn eigentlich waren die oder der Täter ja klar, keine Polizei. An dem Tag, an dem Timos Eltern den Schuh und den Brief in Frankfurt finden, klingelt zu Hause in der Wiesbadener Wilhelmstraße 17 das Telefon. Es ist schon mitten in der Nacht, trotzdem hebt Timos Vater den Hörer ab. Am anderen Ende der Leitung ist eine verfremdete oder verstellte Stimme. Unmöglich daraus auf jemanden zu schließen, nur dass sie recht jung, ja jugendlich klingt, das kann man wohl festhalten. Der Unbekannte will nur wissen, haben Sie das Geld? Und legt dann wieder auf. Quälende Stunden der Ungewissheit. Man will sich das gar nicht vorstellen, wie schrecklich das gewesen sein muss, und ich vermag auch nicht zu beurteilen, was eigentlich schlimmer für die Eltern ist. Die komplette Ungewissheit über Timos Aufenthaltsort, verbunden mit der Hoffnung, er könnte sich ja nur verlaufen haben, bei einem Freund sein oder versehentlich irgendwo eingesperrt sein. Oder aber das Wissen, okay, Timo scheint am Leben zu sein, befindet sich aber in den Händen von Erpressern, aus denen wir ihn aber hoffentlich heil zurückbekommen, wenn wir uns nur an die Abmachung halten. Man will sich diese Frage eigentlich gar nicht stellen. Die Eltern, die ohnehin schon seit Timos Verschwinden keine ruhige Minute Schlaf mehr haben, warten vor dem Telefon. Wann werden sich die Entführer wieder melden? Die Antwort ist am darauffolgenden Mittag. Aber auch da fasst sich der Anrufer kurz. Wir lassen wieder von uns hören. Und dann wieder aufgelegt. Das quälende Warten dauert und dauert. Mehr will die Polizei zu diesem Zeitpunkt nicht verraten, nur so viel, man verfolge Spuren. Eine Spur könnte auch der ältere Junge sein, mit dem Timo unterwegs war. Wurde er auch entführt oder war er vielleicht gar kein älterer Junge, sondern ein junger Erwachsener und hat womöglich etwas mit dem Verschwinden, mit der Entführung zu tun? Denn so öffentlichkeitswirksam wie Polizei und Presse die Bevölkerung über den Vermissten informiert haben und auch darüber, dass der Junge, der wahrscheinlich Johnny heißt, sich melden soll, das kann doch niemand nicht mitbekommen haben. Die Polizei setzt, auch nachdem sich die Situation nun so verändert hat, weiterhin auf die Mithilfe der Bevölkerung. 2000 Mark Belohnung sind von der Stadt Wiesbaden ausgesetzt für Hinweise, die zur Klärung des Verbrechens führen. Es gilt jetzt, möglichst schnell zu sein. Nicht, dass die Entführer Timo einfach irgendwo zurücklassen, weil ihnen die Sache zu heiß wird oder sie dem Jungen etwas antun, weil die Ermittler sie verärgert haben. Derzeit ist alles denkbar. Diese 2000 Mark Belohnung, die erhöht sich noch einmal deutlich. Der Betrag wächst kurz darauf auf 12.000 Mark an, denn die Staatsanwaltschaft, die jetzt die Leitung der Ermittlungen übernommen hat, lobt noch einmal zusätzliche 10.000 D-Mark aus für Hinweise, die zu der Ergreifung der Kidnapper führen. Denn da kommt die Polizei derzeit einfach nicht weiter. Interessant ist aber die Erkenntnis, woher die Anrufe des Erpressers kamen. Lockte der die Eltern erst zum Schließfach nach Frankfurt, so kamen die beiden Anrufe aber aus Telefonzellen oder, wie man damals sagte, öffentlichen Fernsprechern aus Wiesbaden. Das Telefon der Rindels wird überwacht, genauso wie ihr Wohnhaus in der Wilhelmstraße, aber bis auf den Mitschnitt der beiden Anrufe hat die Polizei nichts in der Hand und entschließt sich zu einem einmaligen, unglaublichen Schritt. Man ist bereit, das geforderte Lösegeld zu übergeben, wartet praktisch nur noch darauf, dass die Entführer Ort und Zeit für die Übergabe mitteilen. Im Gegenzug versprechen sie, dass keine Kräfte an diesem Ort positioniert werden und die Entführer das Geld quasi seelenruhig abholen können, wenn sie nur Timo endlich freilassen. Und mehr noch, die Ermittler versprechen den Entführern auch noch einen Vorsprung. 6 Stunden lang, so teilen sie mit, wird niemand nach den Verbrechern suchen. Genug Vorsprung, um sich vielleicht abzusetzen. Erst dann soll wieder ermittelt werden. Denn die Verhandlungen stocken. Immer wieder dauert es, bis sich die Entführer wieder melden. Vielleicht ist ihnen die Sache ja jetzt schon zu heiß geworden. Keine gute Ausgangslage für Timo. Und dann herrscht absolute Funkstille. Kein neues Zeichen der Entführer und eine Nachrichtensperre der Polizei gegenüber Presse und Bevölkerung. Die Aufmerksamkeit gilt jetzt voll und ganz der Aufklärung des Entführungsfalls und dem Versuch, wieder mit den Kidnappern ins Gespräch zu kommen. Das Nervenspiel für Timos völlig entkräftete Eltern sollte aber erst so richtig beginnen. Wieder klingelt das Telefon der Rindels. Wie die Polizei zurückverfolgen kann, erfolgt der Anruf aus einer Telefonzelle vor der Wiesbadener Rhein-Main-Halle. Joachim Rindelt wird von dem Unbekannten auf einen Brief aufmerksam gemacht, der in einem Winkel in der Wilhelmstraße 17 platziert worden ist. Das ist zu diesem Zeitpunkt ja ein Mehrfamilienhaus und somit gibt es verschiedene zugängliche Bereiche, in denen der Täter unbemerkt von den Augen der Rindels einen Brief postiert haben könnte. Aber auch unbemerkt von der Polizei? die B und überwacht das Gebäude rund um die Uhr. Deren Augen entgeht eigentlich nichts und auch die vielen Journalisten, die das Haus belagern, die müssten doch irgendwas gesehen haben, wenn da jetzt jemand reinspaziert und einen Brief hinterlassen hätte. Aber irgendwie schafft es der Unbekannte zur Kellertreppe des Hauses. Und tatsächlich, auf einem Karton, der auf der Treppe steht, findet Joachim Rinnelt einen Brief. Er soll zu einer Telefonzelle, um dort weitere Anweisungen zu erhalten. Von der angegebenen Telefonzelle wird er dann wieder an einen anderen Ort geschickt, doch dann wieder nichts. Die Verbindung reißt erneut ab. Vielleicht, weil einer der Journalisten sich an den Vater drangehängt hatte. Mit einem auffälligen roten Sportwagen in der Hoffnung, entweder eine exklusive Story oder sogar den Entführer zu finden und eine satte Belohnung zu kassieren. Doch beides soll nichts werden. Und wieder wird die vorsichtig aufkommende Hoffnung der Familie zerschlagen. Tags drauf klingelt das Telefon wieder, die Nachricht, Timo lebt, es geht ihm gut. Ich melde mich am Nachmittag wieder. Und dann, ja, dann klingelt auch das Telefon, aber dann ruft nur ein Betrunkener aus einer Kneipe in der Wagemannstraße an. Zu all dem nervenaufreibenden Stress, den die Eltern jetzt ohnehin haben, gesellen sich nach und nach auch immer mehr Trittbrettfahrer. Und ja, wie soll man das nennen? Scherzkekse? Nicht so lustig, kann man sich vorstellen. Und es wird noch unlustiger. Eine Frankfurter Zeitung lobt noch einmal ein eigenes Lösegeld aus. 15.000 Mark soll es geben, wenn Timo zurückgebracht wird. Es wird völlige Anonymität zugesichert und alles ohne Konsequenzen. Sie schalten eine Anzeige und die Erpresser melden sich. Alles scheint nach Plan zu laufen. Ein Kontaktmann trifft die drei jungen Männer vor dem Frankfurter Bahnhof. Das Geld hat er dabei und im Gegenzug erhält er einen Schlüssel. Damit soll er nach Wiesbaden auf ein ganz bestimmtes Grundstück in der Berliner Straße und dort einen Kellerraum öffnen. Darin soll sich Timo befinden. Die Redaktion eilt natürlich sofort mit dem Kontaktmann dorthin, öffnet den Keller und findet dort nichts. Die Familie, die auf dem Grundstück wohnt, bekommt jedenfalls erstmal einen Riesenschrecken, als plötzlich im Dunkeln des Abends mehrere Männer auftauchen, die in ihren Keller gehen. Gestellt vom Schäferhund der Familie besteht der Familienvater darauf, die Polizei hinzuzuholen. Und die kommt auch schnell, samt Oberstaatsanwalt, die alle auch in den Keller steigen. Immer wieder suchen sie jeden Winkel ab, aber der Junge ist nirgends zu finden. Wie die Betrüger an den Schlüssel gekommen sind, weiß niemand. Die Familie, die dort wohnt, hat schon immer nur einen einzigen Kellerschlüssel gehabt. Es scheint, als sei man auf eine Bande von Betrügern reingefallen, die sich in diesem Fall besonders makaber an der Not anderer bereichert haben. Daraufhin ändern die Behörden ihre Taktik. Ab jetzt bekommt derjenige, der Timo persönlich zurückbringt, ganze 50.000 Mark und dazu freies Geleit für 6 Stunden. Ein verlockendes Angebot, liegt der Betrag doch deutlich über den geforderten 15.000 Mark und es bleibt doch noch genug Zeit für die Flucht. Und dann schalten sich sogar auch noch die Kirchen ein. Beide Konfessionen wollen helfen. Sie bieten sich an, die Übergabe zu übernehmen. Denn auch das hilft den Tätern, die Geistlichen sind in ihrer Rolle des Seelsorgers zu Stillschweigen verpflichtet. Nochmal eine weitere Sicherheitsstufe für die Entführer also. Aber immerhin einen Erfolg kann die Polizei noch in der Nacht vermelden, die drei Lösegelderbeuter konnten schon festgenommen werden. Sie waren in einer Bar in der Wiesbadener Mauritiusstraße und sind dabei, sagen wir mal, nicht gerade unauffällig vorgegangen. Mit vielen Scheinen ausgestattet, schmeißen sie Runde um Runde. Hunderter wandern über den Tresen. Ich meine, klar, die hatten gute Laune, aber dem Personal fällt gleich auf, die sehen irgendwie nicht so aus. Die alte Kleidung und die dicken Scheine, das passt irgendwie nicht so zusammen. Man ruft die Polizei und die kann das Trio dann festnehmen. Weiter im Fall Timo Rinnelt bringt die Polizei das aber trotzdem nicht. Es wird zwar noch überprüft, ob die Festgenommenen vielleicht nicht trotzdem irgendwas zu dem Fall wissen, aber negativ. Diese drei Scherzkekse, das bleiben allerdings leider nicht die einzigen, die sich an dieser Notlage bereichern wollen. Bei der Münchner Polizei klingelt das Telefon. Ein Unbekannter am anderen Ende sagt, der Junge ist in München. Ich fordere 62.000 Mark und 6 Stunden freie Bahn. Es ist ernst, ich rufe nochmal an. So lautet die Botschaft des Entführers. Natürlich beginnen daraufhin sofort die Ermittlungen der Polizei. Ist das nun endlich der Durchbruch? Noch am gleichen Tag erreicht die Polizisten einen Brief. Darin wurde der Entführer schon deutlicher. Wenn er nicht das geforderte Lösegeld bekommt, dann muss der Junge sterben. Er ruft noch mehrere Male an, ehe die Polizei dann die Anrufe zurückverfolgen kann und ihn erwischt, als er gerade eine Telefonzelle verlassen will. Es ist ein 19-jähriger Lehrling, der mit einer Gaspistole unterwegs war. Noch in der Nacht gesteht er, dass er die Anrufe getätigt hat, macht aber gleichzeitig klar, nicht mehr als ein Trittbrettfahrer zu sein und weder etwas mit Timos Entführung zu tun zu haben, noch zu wissen, wo er festgehalten wird. Zwischenzeitlich hat eine Zeitung, ja, wieder mal eine Zeitung, ich weiß jetzt nicht, ob das damals öfter vorkam oder aber in diesem Fall die öffentliche Anteilnahme so groß war, dass man glaubte, sich damit profilieren und eine gute Story selbst verursachen zu können. Jedenfalls hatte sich eine Zeitung an die Entführer gewandt und wollte eine Lösegeldübergabe erreichen und somit Timo frei bekommen, aber angeblich war dann am Treffpunkt zu viel los, sodass sich auch das wieder zerschlagen hat. Also so langsam stellt man sich, finde ich zumindest, die Frage, wer ist denn jetzt der echte Entführer und gibt es ihn überhaupt? Anfangs erschien die Sache ja noch simpler zu sein, aber durch die ziemlich attraktiven Lockangebote der Behörden sind dann nach und nach so viele angebliche Entführer aufgetreten, also ich wüsste jetzt als Beteiligter überhaupt nicht mehr, was ich noch glauben sollte. Und so geht es dann irgendwann auch der Polizei und der Staatsanwaltschaft. Schon von Beginn an kommt es ihnen komisch vor, dass 5 Tage vergehen vom Verschwinden Timos, bis dass der erste Brief der Erpresser eingeht. Das ist eigentlich ungewöhnlich in einem solchen Fall und man müsse, so heißt es dann, bei der Bearbeitung auch andere Verbrechen mit in Erwägung ziehen. Und das führt dann sogar so weit, dass Timos Vater Joachim Rinnelt nach Barcelona fliegt. Denn bei der Familie geht ein Telegramm aus der spanischen Stadt ein, in dem ein Entführer erklärt, man solle sich dort im Hotel Manila treffen. 15.000 Mark übergeben und dann könne der Vater mit seinem Sohn zurück nach Deutschland. Aber auch hier keine Spur von Timo. Auch hier wieder ein Betrüger. Genauso in Freiburg, wo ein Unbekannter behauptet, Timo gegen 20.000 Mark einzutauschen. Die Polizei ermittelt dort und sucht nach Spuren, während die Kollegen in Wiesbaden weiter immer wieder zu Suchaktionen aufbrechen. Man geht davon aus, ja, man hofft, dass der Junge noch am Leben ist, aber so langsam scheint die Polizei vielen Beobachtern mehr und mehr hilflos. Die nimmt zwischenzeitlich auch Timos Eltern ins Visier. Haben sie selbst etwas mit der Entführung zu tun? Aber dafür gibt es keine Indizien. Von diesen Trittbrettfahrern gibt es dann noch einige. Insgesamt 40 solcher Aktionen lassen sich heute noch nachvollziehen, das ist schon der Wahnsinn. Mal in Paris, dann mal wieder in Wiesbaden. Wir müssen hier gar nicht auf jeden einzelnen dieser geschmacklosen Versuche eingehen. Das allein könnte gefühlt schon eine ganze Podcast-Folge füllen. Also, wo ist Timo? Tja, das wüssten damals alle ganz gerne, aber auch zum traurigen einjährigen Jubiläum des Verschwindens von Timo Rinnelt tappt die Polizei scheinbar noch immer im Dunkeln. Was im Wiesbadener Kurier in den Monaten um den Jahrestag berichtet wird, sind keinesfalls neue Erkenntnisse oder Anhaltspunkte, sondern entweder Zusammenfassungen, was bisher geschah, oder solche Wasserstandsmeldungen, in denen mehr oder weniger frustrierte Polizisten berichten, dass sie weiter nach dem Jungen suchen und die Hoffnung nicht aufgeben wollen. Die Möglichkeit oder die Theorie, dass Timo auch einem Mörder in die Hände gefallen ist oder irgendwo verunglückt ist, wabert zwar weiterhin bei manchen Beteiligten, etwa beim Polizeipräsidenten und dem Kriminalamt. Denn, das haben wir ja schon einmal kurz angeschnitten, dieser Fall widerspricht eigentlich aller Logik. Zum einen sind erpresserische Kindesentführungen einfach super selten. Wenn so etwas dann doch einmal passiert, dann wirkt es immer viel geplanter. Niemand würde 5 Tage lang warten, wie im Fall Rinnelt, bis er überhaupt die Familie kontaktiert, um Lösegeld einzufordern. Normalerweise, auch wenn hier wirklich nichts Normales dran ist, soll alles schnell gehen. Am liebsten noch, bevor die breite Öffentlichkeit überhaupt etwas von einem verschwundenen Kind mitbekommt. Denn es ist ja auch schwierig, ein lebhaftes Kind so lange im Verborgenen bei sich zu halten. Und dann auch noch die Wahl des Opfers. Irgendwie wahllos. Timos Familie ist nicht reich. Man kann da keine großen Geldsummen erwarten, die sich da erpressen lassen. Und mit vielen Möglichkeiten, vielen Zweifeln, aber auch immer wieder Hoffen und Bangen, vergeht dann nicht nur ein Jahr, sondern ganze 3 Jahre. 3 Jahre voller schrecklicher Ungewissheit, vor allem für Timos Eltern, in denen man das Verschwinden von Timo Rinnelt nicht erklären oder gar aufklären kann. Wird es einer dieser großen, ungelösten Fälle, die in die Geschichte des Landes eingehen? So viel vorweg, nein, das wird er nicht. Es ist eine Nachricht plötzlich nach 3 Jahren, die einschlägt wie eine Bombe. In Wiesbaden wird der 26-jährige Klaus L. verhaftet. Der Vorwurf, der Mann soll Timo Rinnelt entführt haben. Und nicht nur das, ihm wird auch der Mord an dem 7-Jährigen vorgeworfen. Aber so plötzlich diese Nachricht für die Öffentlichkeit kommt, laufen die Ereignisse damals dann doch nicht. Etwa 5 Wochen lang sind es 100 Polizisten, 20 Kriminalbeamte und Bereitschaftspolizisten, die einer neuerlichen Forderung nach Lösegeld nachgehen. alles im Verborgenen, denn man wollte nicht das Risiko eingehen, dass erneut Hinweise nach außen dringen und den Lauf der Dinge beeinflussen könnten. Aber zurück zu der Festnahme von Klaus L. Das ist nämlich ganz spannend, wie man den als mutmaßlichen Täter hat ausfindig machen können. Alles beginnt, als mal wieder ein Erpresserschreiben einging. Aber diesmal nicht an Timos Familie, nicht an die Polizei, sondern, hier kommt sie wieder, an eine Zeitungsredaktion in Frankfurt. Der Absender bezeichnet sich als Mittäter an der Entführung von Timo und so schließe ich das aus den Informationen, die es zu dem Vorfall gibt. Der bietet jetzt nicht an Geld gegen den Jungen, sondern fordert vielmehr 15.000 Mark, um dann im Gegenzug Informationen zu teilen. Statt jetzt auf eigene Faust etwas zu unternehmen, gehen zwei Redakteure der Zeitung zur Wiesbadener Kripo. Und die wird jetzt zum Bindeglied. Die beiden Journalisten halten den Kontakt mit dem Briefeschreiber, stehen aber auch gleichzeitig im stetigen Austausch mit der Polizei. Da der Absender natürlich keine Adresse auf die Rückseite seiner Briefe geschrieben hat, sucht man sich andere Wege, den Kontakt dieses Mal hoffentlich nicht abreißen zu lassen. Man kommuniziert über Annoncen im Wiesbadener Kurier. Eine aus der Zeit dieses Austauschs lautet etwa: 7-Zimmer-Villa noch zu mieten gesucht, Nähe Neroberg, Wagen steht. Mümel, Z87522, Wiesbadener Kurier. Mümel war dabei der Name einer von den beiden Zeitungsredakteuren. Und nachdem man sich da mit Codes und Botschaften hin und her unterhalten hat, wird endlich ein Treffen ausgemacht. Um dieses Mal auch zu beweisen, dass er der echte Entführer ist, will er den Journalisten als Beweis einen Strumpf von Timo an einer bestimmten Stelle platzieren. Und so wird er dann auch im Taunus am beschriebenen Ort gefunden. Größe, Muster und Farbe stimmen genau mit dem Kniestrumpf überein, den Timo am Tag seines Verschwindens am 12. Februar 1964 getragen haben soll. Man lässt den Strumpf dann auch untersuchen, denn so nah wie jetzt war man dem Jungen noch nie, seit er vor 3 Jahren verschwunden ist. Und dabei kommt Schreckliches zutage. An dem Strumpf haftet verwittertes und vermodertes Material. Die Spezialisten im BKA sagen, das ist Leichengewebe. Der Strumpf sei vor noch nicht allzu langer Zeit von dem Fuß eines toten Kindes gezogen worden. Aber dieses Wissen hatte man noch nicht, als man den Strumpf geliefert bekam. 2-mal ließ der Unbekannte einen Anruf sausen. Er wollte sich eigentlich melden, schrieb dann aber lieber einen Brief, kündigte einen weiteren Anruf an, aber auch der blieb aus. Vielleicht hat der Unbekannte geahnt oder mitbekommen, dass die Telefonleitungen zu seinen Kontaktleuten längst überwacht werden. Dann aber klingelte doch das Telefon. Überraschenderweise aber bei einem Kollegen der beiden Redakteure. Und die wurden dann aufgefordert, am 19. Mai ans Kriegerdenkmal zu kommen. Stattdessen aber kommt ein Polizist, der in die Rolle des beteiligten Redakteurs geschlüpft ist. Und dort findet er dann auch was. Er findet einen Umschlag. Der schickt den Mann in ein nahegelegenes Waldgebiet. Der dortige Brief schickt ihn wieder zurück zum Kriegerdenkmal. Und dort liegt ein weiterer, ein neuer Zettel, der ihn wiederum in die Parkanlagen ins Nerotal schickt. Dort aber endlich mal was Konkretes. An dieser Stelle, wo der vermeintliche Redakteur diesen Brief findet, sollen die 15.000 Mark abgelegt werden. Und das macht die Polizei dann auch. Nicht aber ohne vorher bestimmte Vorbereitungen zu treffen. Überall im Wald verteilt werden Liebespärchen postiert, die aus Kripo-Beamten und deren Sekretärinnen bestehen. Es sind Nachtsichtgeräte im Einsatz und es wird sogar eine Art Auslöser für einen Feuerwerkskörper mit dem Geldpaket verbunden, das es, wenn der Täter es sich greift, in einem Busch in unmittelbarer Entfernung zu knallen und zu leuchten beginnt. Aber weder knallt es noch leuchtet es in dieser Nacht, in der eigentlich das Geld abgeholt werden soll. Aber etwas ist dann doch auffällig gewesen. Die Polizei kann aus dieser sonst so stillen Nacht, in der weder Feuerwerk hochgeht, noch Handschellen klicken, trotzdem etwas mitnehmen. Es ist ein blauer VW Käfer, den viele der im Geheimen postierten Beamten in dieser Nacht im Nerotal sehen. Nahezu auffallend oft, so wird das damals beschrieben, könnte der Fahrer etwas mit der Lösegeldaktion zu tun haben? Oder ist es vielleicht ein Späher, der die versteckten Beamten bemerkt hat? Jedenfalls ist der Fahrer nicht der Halter des Wagens, sondern ein Freund von ihm. Die Polizei erwirkt daraufhin einen Durchsuchungsbeschluss für beide Wohnungen und eine davon bewohnt Klaus L. In seiner Wohnung eine Schreibmaschine, die er sich von einem Freund geliehen hat. Und man kann dann herausfinden, mit dieser Schreibmaschine wurden die ersten beiden Briefe beschrieben, die an die Redaktion der Frankfurter Zeitung geschickt wurden. Zweifelsfrei sei das so, erklärt ein Gutachter des BKA. Fragt sich nur, womit sind die vielen anderen Briefe geschrieben worden? Wie sich dann rausstellt, befindet sich im Elternhaus von Klaus L. auch eine Schreibmaschine. Aber die kann dann nicht mehr aufgefunden werden. Zufall? Oder hat der Täter sie mitgenommen? Wollte er das Beweismittel im Verborgenen behalten? Allerdings stellt die Polizei in der Wohnung von L weitere Briefe sicher, bei denen man nachweisen kann, dass sie mit der gleichen Maschine getippt wurden, wie auch die Briefe an die Zeitungsredakteure. Und damit wird der 26-jährige Klaus L. zum Hauptverdächtigen im Mordfall Timo Rinnelt. Aber wo kommt dieser Typ jetzt plötzlich her? Wer ist Klaus L.? Wie die Polizei damals erklärt, sei er den Kollegen kein Unbekannter. Und ob und wegen was er vorbestraft ist, ließen sie sich aber nicht entlocken. Man beschreibt ihn als einen sehr intelligenten jungen Mann, der gerne ein Playboy sein möchte, aber nicht das Geld dafür hat. L. wohnt in Wiesbaden und jetzt wird es besonders interessant. Er wohnt im gleichen Haus wie die Familie Rinnelt, nämlich in der Wilhelmstraße 17. Nachbarn beschreiben ihn als einen, Zitat, zurückhaltenden, bescheidenen, jedoch höflichen jungen Mann. Klaus L. hat seinen Vater, einen Arzt, schon recht früh verloren. Der Vater war eine sehr prägende Figur in seinem Leben, an ihm hing sein Herz. Von den 4 Kindern, die die Eheleute hatten, war Klaus, so heißt es, immer der Lieblingssohn des Vaters gewesen, dem man buchstäblich jeden Wunsch von den Augen abgelesen hatte. Klaus hat versucht, in den verschiedensten Berufen Fuß zu fassen, so richtig geklappt hat das aber wohl nie. Wenn er Geld brauchte, dann hat er immer wieder seine Mutter angepumpt, ansonsten aber hat er sich eher selten bis nie zu Hause blicken lassen. Zumindest konnte seine Mutter ihm finanziell immer wieder helfen, denn sie besitzt ein mehrstöckiges Mietshaus in der Nähe des Hauptbahnhofs, wodurch immer wieder Mieteinnahmen reinkommen. Dort leben auch 2 von Klaus' 3 Brüdern. Zu seinem Stiefvater, dem neuen Mann seiner Mutter, hatte Klaus keinen Kontakt. Ich hatte und habe keinen Einfluss auf ihn gehabt, sagt er. So beschreibt es der Wiesbadener Kurier angesehene Angestellte. Er hatte seinen Stiefsohn zwar vor Jahren in einer Notsituation vor dem Ertrinken gerettet, aber Klaus hat ihn eigentlich nie akzeptiert, auch nach dieser Rettungsaktion nicht. Wo es jetzt mit dem Wissen, dass Klaus L. im gleichen Haus wie die Rinnelts gewohnt hat, aber Klick macht, ist bei der Frage, wie damals dieser Brief auf der Kellertreppe platziert werden konnte. Wir haben da ja schon drüber gesprochen, dass es komisch ist, dass ein Unbekannter dort ein Schreiben platzieren konnte, weil das Haus ja eigentlich von der Polizei überwacht wurde. Das hätte ihnen ja eigentlich nicht entgehen können oder dürfen, wenn da jemand reingegangen wäre, aber wenn dieser jemand ohnehin schon im Haus lebt, dann wird natürlich einiges klar. Man hatte Klaus L. zwar anfangs auch schon mal befragt, also routinemäßig, weil er eben ein Nachbar war, aber dabei ist am Ende nichts weiter rausgekommen und auch jetzt nach seiner Verhaftung bestreitet L., etwas mit dem Verschwinden von Timo zu tun zu haben. Aber man hat ja schon so eine Spur und noch konkreter wird die, als ein Hinweis die Polizei erreicht. Nachdem bekannt wird, dass Klaus L. festgenommen wurde und im Verdacht steht, Timo ermordet zu haben, meldet sich ein Rechtsanwalt. Er hat die alten Praxisräume von Klaus' Vater in der Wilhelmstraße 58 übernommen und dort ab 1961 seine Kanzlei eingerichtet. Aber zu den Räumlichkeiten zählt wohl auch noch ein Keller. Für den Rechtsanwalt uninteressant und selbst wenn, er hat da auch gar keinen Schlüssel für. Also hat er dem nie irgendeine Beachtung geschenkt. Aber vielleicht wäre er mal einen Blick wert. Zumindest für die Polizei, die genau dort jetzt auf Spurensuche geht. Unten angekommen steht auch noch immer der Name L an der Tür. Hinter der Tür dann vor allem Gerümpel, kreuz und quer im Raum verteilt, doch auch nachdem man sich da so durchgearbeitet hat, wieder nichts. Wieder keine Spur von Timo. Doch dann an einem Lichtschacht, der ebenfalls mit altem Krempel verstopft scheint, da steigt dem Polizisten Leichengeruch in die Nase. Schicht für Schicht tragen sie ab. Erst Gerümpel, dann Schutt, dann stoßen sie auf Plastiktüten. Und darin dann schließlich auf die Leiche von Timo Rinnelt, die in einem Teppich eingewickelt und auf dem Boden des Lichtschachts abgelegt wurde. Und dass es sich dabei auch um Timo handelt, das befürchten und ja, das glauben die Polizisten auch direkt, als sie die Kinderleiche finden. Zumal ihm ein Strumpf fehlt und der zweite Strumpf, den das tote Kind noch an seinem Fuß trägt, dem gleicht, den der Erpresser als Beweis ja im Taunus platziert hatte. Außerdem hat man ja generell die Kleidung sehr detailliert beschrieben damals, als Timo verschwunden ist und er trägt auch noch die braune Korthose, die er am Tag seines Verschwindens trug. Es wird dann sogar auch noch die gesuchte Schreibmaschine gefunden, mit der mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit auch die übrigen Erpresserbriefe getippt worden sind. Sie war recht gut versteckt im Keller der Eltern von Klaus L. Und damit sind die Ermittlungen ja mehr oder weniger auf einen Schlag plötzlich ein ganz großes Stück weitergekommen. Es ist klar, Timo wurde ermordet. Sie haben die Leiche des Jungen, sie haben einen dringenden Tatverdächtigen und sie haben aber trotzdem auch noch viele Fragen. Die drängendste von allen: Wie ist Timo gestorben und wann ist er gestorben? Was man ja schon weiß, als der Erpresser den Strumpf des Jungen als vermeintlichen Beweis platziert hat, da muss Timo schon tot gewesen sein, da man daran ja Leichengewebe feststellen konnte. Stellt sich nun also die Frage, war es L überhaupt jemals um Lösegeld gegangen oder hat Timo am Anfang noch gelebt und wäre gegen das Geld freigekommen? Dann aber wieder die Frage, warum sind so viele Übergabeversuche gescheitert? Selbst wenn man dem Entführer sofort das Geld zugesagt oder auch übergeben haben wollte, es gab ja irgendwie nie die richtige Möglichkeit, weil der Kontakt immer wieder abgerissen ist. Und überhaupt, wer der vielen Briefeschreiber und Anrufer war denn jetzt eigentlich dieser Klaus L.? Zumindest die Frage nach der Todesursache kann relativ schnell an der Leiche beantwortet werden. Timo wurde erdrosselt. Das hat man schon beim Auffinden der Leiche angenommen, denn das Kabel eines Kühlschranks, der auch in dem Keller stand, war noch fest um den Hals gewickelt und an seinem Nacken zusammengeknotet. Darüber hinaus wurden noch mehrere Spuren stumpfer Gewalt an seinem Kopf festgestellt. Vielleicht, damit der Täter in Ruhe das Kabel um den Hals ziehen konnte. Vielleicht, weil er geschrien hat, vielleicht aber auch, weil er auf diese Weise sterben sollte, die Schläge aber nicht ausgereicht haben. Die Liegezeit wird auf mehrere Jahre geschätzt, genauer kann man das zunächst einmal nicht eingrenzen, soweit der Stand am 1. Juni 67 in der Berichterstattung des Wiesbadener Kurier. Schon einen Tag später titelt die Zeitung dann, Klaus L. legt erstes Geständnis vor der Wiesbadener Polizei ab. Am Morgen hat L. die Tat seinem Anwalt gestanden und sich dann an die Absprache mit ihm gehalten, nachmittags vor der Polizei und später dann auch vor dem Richter gestehen zu wollen. Und endlich kommt für die Eltern, aber auch für gefühlt die ganze Stadt, Licht ins Dunkle. Alle hatten Anteil am Schicksal der Rindels genommen und wollten natürlich wissen, wieso und wie musste der Siebenjährige sterben. Die Ereignisse werden in Gang gesetzt, als Klaus L. am 13. Februar 1964 den kleinen Timo auf der Straße trifft. Der Junge hatte dort gestanden und Arbeitern zugeschaut, die gerade Bäume beschnitten haben. L. war auf dem Weg in eben diesen Keller, wo er eine kleine Schale holen wollte, die er für sein Fotolabor brauchte. Und dann hat entweder Timo oder Klaus L. eben gefragt, ob er mitgehen dürfe oder wolle. Das wird nicht so ganz klar. Auch an die Uhrzeit kann L. sich nicht mehr genau erinnern. Fakt ist, Timo geht dann mit. Von Natur aus neugierig, immer wieder ja als aufgewecktes Kerlchen beschrieben und er geht ja in dem Sinne auch nicht mit einem Fremden mit, denn er kannte Nachbar Klaus L. ja auch. Als die beiden dann im Keller sind, habe er Timo angefasst. Was genau damit gemeint ist, wird nicht ganz klar. Man vermutet, es geht in Richtung Sexualstraftat, aber Timo will das nicht. Er beginnt zu schreien. L. fordert ihn auf, still zu sein und dann, das behauptet Klaus L. jedenfalls, dann hat er ein Blackout. Er kann sich nicht erinnern, ob er Timo geschlagen hat, aber schließt es auch nicht aus. Auch das Erdrosseln, das eigentliche Töten, das hat er komplett ausgeblendet. Oder aber er will sich nicht mehr erinnern können, jedenfalls sagt er dazu nichts. Die Erinnerung kommt dann irgendwann zurück und da liegt der kleine Junge bereits leblos vor dem alten Kühlschrank im Keller. Ich habe angenommen, dass Timo tot ist, sagt L., der darauf fluchtartig das Haus wieder verlässt. Und so mischt sich dann doch noch ziemlich viel Unklarheit in die eigentliche Aufklärung, die sich nun alle erhofft hatten. L. beteuert, dass er nie irgendwelche Anzeichen verspürt hat, dass er sich zu Kindern hingezogen fühlt. Er habe eine Freundin gehabt und auch sonst irgendwas, meint er, müsse da in diesem Keller über ihn gekommen sein. Was das war, das weiß allerdings niemand. Was dann folgt, das weiß man aber. L. platziert den Schuh des Jungen in dem Frankfurter Schließfach. Er schickt den Eltern den Schlüssel und einen Erpresserbrief. Er hat dabei aber niemals im Sinn gehabt, den Eltern von Timo wirklich Geld abzunehmen. Er wollte vielmehr von sich als möglichem Täter ablenken. Er hat sich das dann so überlegt, dass selbst wenn er das Geld dann doch irgendwie bekommen würde, dann wären diese 15.000 Mark irgendwie verkraftbar. Er wollte sie quasi nicht nachträglich noch mit einem aus seiner Sicht zu hohen Geldbetrag belasten. Dann reißt der Kontakt aber ab. Der Brief im Keller des Hauses mit der verbundenen Schnitzeljagd durch Wiesbaden, das war wohl noch sein Werk, aber dann hielt er still. Bis er einen Bericht im Wiesbadener Kurier gelesen hatte. Darin ging es um eine ganz neue Kriminaltechnik, die aus den USA so langsam ihren Weg nach Deutschland finden sollte. Es ging um den Stimmabdruck, also die Möglichkeit, eine Person anhand ihrer Stimme, ähnlich wie bei einem Fingerabdruck, zweifelsfrei identifizieren zu können. Und Klaus L.'s Stimme, die wurde aufgezeichnet. Er hatte ja mehrmals auch angerufen und als dann auch noch zu lesen war, dass die Wiesbadener Polizei diese Möglichkeit des Stimmabdrucks auch im Fall Timo Rindelt anwenden könnte, da bekommt er es mit der Angst zu tun. Da denkt er dann wirklich an das Lösegeld und die damit verbundene Möglichkeit, sich ins Ausland absetzen zu können. Bevor sich Klaus L. wegen dieser wirklich grausamen Tat vor Gericht verantworten muss, wird der kleine Timo beerdigt. Auf dem Wiesbadener Südfriedhof wird er beigesetzt unter unglaublich großer Anteilnahme. Man schätzt die Zahl der Trauergäste auf 1500 bis 2000 Personen, was die Kapazitäten der Kapelle auf dem Friedhof natürlich um viele Maßen sprengt. Großen Andrang gibt es auch bei der dann folgenden Gerichtsverhandlung. Der Täter ist klar, es dreht sich vor Gericht unter anderem dann darum, ob Klaus L. voll schuldfähig ist. Ihm wird auch eine Persönlichkeitsstörung attestiert und die Verteidigung plädiert auf Totschlag, da Klaus L. keine unbedingte Tötungsabsicht nachgewiesen werden könne. Die Zuschauer im Gerichtssaal sind darüber natürlich entzürnt, denn für sie kann kein Urteil hart genug für den Kindermörder sein. Entschieden wird damals dann aber nicht auf Totschlag, sondern auf Mord. Mordmerkmal ist hier Heimtücke, denn Klaus L. habe die Arg- und Wehrlosigkeit seines Opfers ausgenutzt, um es zu töten. Das Urteil lautet lebenslänglich. Das wiederum erfreut die Zuschauer. Die brechen sogar in Jubel aus, wobei der Staatsanwalt dann sogar noch anmerkt, dass er es in diesem Fall schade findet, dass es keine Todesstrafe mehr gibt. Also kann man sich in etwa vorstellen, wie aufgeheizt die Stimmung während des Prozesses gewesen sein muss. Und dann ist es ruhig um Klaus L., um Timo Rinnelt und den ganzen Fall. Der Täter verurteilt, die Tat geschehen. Noch einmal taucht Klaus L. aber prominent im Wiesbadener Kurier auf und das ist am 5. Januar 1985, also über 17 Jahre nach L.s Haftantritt. Und es ist im Zusammenhang mit der Schlagzeile »Mörder von Timo Rinnelt ist frei«. Auch damals schon bedeutete lebenslänglich eben nicht wirklich, ein ganzes Leben hinter Gittern verbringen zu müssen. Nach 15 Jahren können Verurteilte unter bestimmten Voraussetzungen wieder freikommen. Und nachdem L. 17 Jahre gesessen hat, ist er angeblich unter falschem Namen im Alter von 43 wieder auf freien Fuß. Gut möglich, dass L. noch lebt, gut möglich, dass er irgendwo noch unter uns weilt, aber vielleicht eben auch nicht. Das bleibt ungewiss, wie auch einige ausstehende Details zum Fall Timo Rinnelt, die wohl niemand mehr erfahren oder aufklären wird. Auch wir nicht, auch nicht in dieser Folge. Sie ist nämlich jetzt zu Ende. Vielen Dank, dass ihr bis zum Ende zugehört habt. Ich hoffe, es war auch heute wieder einmal spannend für euch. Wir sehen uns dann zur nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut und passt auf euch auf.
Abgrundtief ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und mittelhessen.de. Redaktion Thomas Schmidt, Produktion Mike Dornhöfer. Noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region findet ihr auf unseren Nachrichtenportalen oder in eurer Lieblings-Podcast-App.